Wir haben eine immer größer werdende Community. Das hilft natürlich auch von Menschen, die schon hier sind, die dann ihre Erfahrungen teilen können. Also wir sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir um die 100 Kandidaten pro Monat mit einer abgeschlossenen Ausbildung zur Verfügung haben, jeden Monat wieder. Das heißt, das sind demnach nach Adam Riese 1200 ungefähr pro Jahr. Tendenz steigend.
Personalwelten. Der Podcast. Mit Nicolas Buchs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von der Tangron Personalberatung. Wer in diesen Tagen zu Besuch im Krankenhaus ist oder vielleicht sogar als Patient dort eingeliefert wurde, nicht wahr, Fabian? Oder wer vielleicht in einem Pflegeheim war und dort dann auch mit verantwortlichen Personen spricht, die für das Thema Personal zuständig sind, qualifiziertes Pflegepersonal fehlt an allen Ecken und Enden. Und die alternde Bevölkerung, immer weniger junge Menschen und ein damit schrumpfender Arbeitsmarkt, dieser Dreiklang, der wird die Situation sicher noch verschärfen. Heute ist mit Fabian Scholz jemand zu Gast, der einen Ansatz gefunden hat, wie man hier helfen könnte. Wie der aussieht, warum er möglicherweise auch in anderen Branchen funktioniert und wo vielleicht auch noch der ein oder andere Stolperstein liegt. Darüber sprechen wir heute. Hallo und herzlich willkommen, Fabian. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Nick, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Du bist ja so ein Multi-Unternehmer, ja? Also du hast juristisches Fundament gelegt, hast dann im digitalen Bereich Recruiting-Plattform gemacht, hast dann im Fintech-Bereich was gemacht und jetzt hast du gesagt, okay, Recruiting in einem Bereich, der dringend Personal braucht, da mache ich mal was. Und das Unternehmen heißt, ja, es heißt WTE oder WTE oder einfach Welcome to Europe. Warum habt ihr das Unternehmen so genannt?
Ja, der Name ist ja eigentlich ganz treffend für das, was wir machen. Wir helfen Menschen aus aller Welt, einen Fuß in Deutschland zu fassen oder eben auch weitergefasst in Europa zu fassen. Unsere Vision endet natürlich nicht mit Deutschland, sondern wir können uns schon vorstellen, auch für andere europäische Märkte Lösungsansätze zu finden. Und deswegen fanden wir das eigentlich ganz willkommen heißend, wenn man tatsächlich auch Welcome to Europe sagt. Und auch auf der Arbeitgeberseite ist das was, glaube ich, ganz gut verfängt. Nun muss ich allerdings zur Wahrheit direkt dazu sagen, dass wir gerade dabei sind, den neuen Namen zu platzieren, insbesondere für unsere Pflegefachkräfte. Das wird nämlich unter der Marke Charkos Europe laufen, so die Zusammenarbeit mit unseren indischen Kollegen.
Und das steht wofür?
Das ist einfach der Name, der tatsächlich abgeleitet ist aus dem, was die im indischen Markt schon seit langer Zeit machen. Wir haben uns da Partner gesucht, die auch für den englischsprachigen Raum schon seit vielen Jahren rekrutieren und da schon Tausende an Recruitment-Prozessen abgeschlossen haben. Der große Vorteil ist, dass wir so eben auf einem guten Fundament aufsetzen konnten, auch für den deutschen Markt. Und wir sehen Synergien, wenn man eben mit einem einheitlichen Markenauftritt unterwegs ist. Insofern haben wir gesagt, wir machen gemeinsam den europäischen Markt und dann können wir aber den Charkos-Namen weiter nutzen, weil der eben schon seit einigen Jahren für den englischsprachigen Raum bekannt ist.
Der Ansatz ist ja in der Theorie zumindest sehr einfach. Es ist das Thema Suchen, ja, ich sag mal, finden, qualifizieren und vermitteln von ja, Fachkräften aus bestimmten Sektoren und bestimmten Ländern. Warum habt ihr gesagt, Pflegefachkräfte sind besonders spannend?
Ich glaube, zwei Punkte kamen zusammen. Das eine ist, dass wir es zu Hause am Küchentisch sehr, sehr häufig mitbekommen bei den Eltern oder vielleicht auch am Esstisch, wie auch immer. Aber jedenfalls unsere Eltern, beide Ärzte, haben uns schon seit Jahren immer wieder erzählt, wie kritisch die Situation im Tagesablauf ist und dass an allen Ecken und Enden die Leute fehlen. Das gilt ja am Ende nicht nur im Pflegebereich, das gilt ja im medizinischen Bereich auch an anderen Ecken und Enden und in anderen Berufsgruppen. Aber die Pflege ist sicherlich der eklatanteste. und ja auch gesellschaftspolitisch weit bekannt. Also egal, welches Medium man aufmacht, man findet inzwischen ja wöchentlich mindestens, im Zweifel sogar täglich Beiträge zu genau diesem Problem. Und weil wir schon ganz gerne, wenn auch unternehmerisch, aber so doch irgendwie am Puls der Zeit und an relevanten Problemen arbeiten möchten, haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob man da nicht was machen kann und kamen zu dem Ergebnis, ja, da kann man was machen.
Und du hast mir erzählt, dass ihr da mit einem Partner aus England zusammenarbeitet, der nämlich dieses Modell schon mal ausprobiert hat, erfolgreich praktiziert. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist.
Genau, also mein Bruder und ich, mit dem gemeinsam ich das ja mache, haben uns die letzten 2 Jahre sehr intensiv mit ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern auseinandergesetzt. Wir haben einerseits natürlich im deutschen Markt mit den potenziellen Arbeitgebenden gesprochen und versucht herauszufinden, was ist es denn, das denen wichtig ist, worauf achten die, was sind vielleicht auch Herausforderungen, die sie in der bisherigen Zusammenarbeit, egal ob sie es mit Agenturen gemacht haben oder eben selber versucht haben zu rekrutieren, festgestellt haben und uns dann mit der Frage beschäftigt, wie können wir die adressieren und gleichzeitig eben verschiedene Länder dieser Welt abgeklappert und geschaut, was ist denn da möglich, wie groß ist der Talentpool, wie ist das Ausbildungsniveau, was für eine Infrastruktur kann man da haben, um die Sprache zu lernen, welche Vorerfahrungen gibt's. Und die Partner, die wir jetzt in Indien gefunden haben, die wir jetzt auch quasi seit Anbeginn dieser 2 Jahre schon kennen und eben in dieser Zeit eine sehr, sehr gute Verbindung zueinander aufbauen konnten, sind ein indisches Ärzte-Ehepaar, die zur Ausbildung nach England gegangen sind, dann auch im NHS als Ärzte praktiziert haben und irgendwann nach Indien zurückgegangen sind, weil sie gesagt haben, das, was wir hier sehen, gibt's bei uns zu Hause nicht. Das ist doch aber schade und eigentlich wäre es schön, wenn wir für die Heimat was schaffen könnten, was näher an den westlichen Standard herankommt. So haben sie inzwischen eine eigene Krankenhauskette angefangen im radiologischen Bereich, inzwischen auch breiter aufgestellt. Morgan Stanley ist investiert. Sie haben, glaube ich, Stand heute 15 eigene Häuser quer durch Indien. Sie haben mehrere Nursing Colleges, das ist ja eine akademische Ausbildung in Indien. Also sie machen auch die Pflegeausbildung an verschiedenen Standorten. Und sie haben eben parallel das Recruiting-Business relativ frühzeitig auch schon angefangen, weil eben genau diese Verbindung zwischen den Ländern ja besteht und im englischsprachigen Raum auch schon länger aus Indien rekrutiert wird, sodass sie da schon einige tausend Leute im NHS unterbringen konnten. Haben sogar inzwischen, ich weiß gar nicht, 1 oder 2 Pflegeheime auch in England mit dazu aufgenommen. Das heißt, wir haben da einfach ganz, ganz tolle Partner, die mit einem sehr, sehr hohen Niveau, einer hohen Zuverlässigkeit und eben ganz vielen Erfahrungswerten einherkommen. Und da haben wir gesagt, dann können wir doch auf der Basis gemeinsam den europäischen, zentraleuropäischen und erstmal jetzt den deutschen Markt aufbauen.
Also Indien hört man immer wieder, das sei ein spannendes Land für Fachkräfte, für qualifizierte Fachkräfte. Beschreib doch mal, warum es so attraktiv ist, sich nach Indien zu orientieren, wenn man das, was hier fehlt, dort vielleicht sucht.
Ja, aus unserer Sicht sind es eigentlich vor allem 2 Aspekte. Das eine ist, die Ausbildung ist wahnsinnig gut. Also die Leute sind einfach extrem gut ausgebildet. Es ist ein 4-jähriger Bachelor, der quasi den Berufseinstieg vorbereitet. Und das Betreuungsniveau in Indien ist wahnsinnig hoch. Also du hast da häufig sogar eine Mehrpflegekräfte auf Patientenquote als umgekehrt. Also es kommt auch mal irgendwie eine 3:1 Betreuung oder sowas vor. Bei uns ist der Traum aller Pflegedirektorinnen und Direktoren vielleicht mal eine 1:3 Betreuung hinzubekommen. Also das Gegenteil. Das ist schon selten bis unmöglich. Das heißt also, ein bisschen andere Infrastruktur, ein bisschen anderer Betreuungsgrad, sehr, sehr gute Ausbildung, gleichzeitig ein riesengroßes Land, natürlich Medizin genauso wie bei uns, da sind auch Menschen und die sind auch krank. Das heißt, es gibt genauso alles, wie es das bei uns auch gibt. Demnach alle Berufsrichtungen, Spezialisierungen, die es bei uns gibt, da auch vorhanden. Und eben ein riesen Talentpool. Es ist der größte Talentmarkt der Welt, 1,4 Milliarden Menschen. Gleichzeitig auch da das Gesundheitswesen auf dem Weg der Professionalisierung, der Weiterentwicklung. Die Betreuungsquoten können reduziert werden. Und gleichzeitig eben immer mehr junge Menschen, die in den Arbeitsmarkt strömen, was dazu führt, dass sie zu viele Leute haben. Und wir deswegen eben auch mit unserem Projekt dort vom indischen Staat unterstützt werden, sowohl strategisch als auch tatsächlich finanziell in der Finanzierung, in den Anlaufkosten, weil sie sagen, sie möchten tatsächlich auch fürs Ausland Fachkräfte qualifizieren, die eben bei ihnen sonst keine Heimat finden würden.
Kleiner Moment, also das interessiert mich, weil ich mir das kaum vorstellen kann. Also das, was bei uns zu wenig ist, Gibt es in Indien zu viel? Woran liegt das denn?
Also genau diese zwei Punkte. Ne? Zum einen, das System selber wird natürlich besser. Du hast eine so hohe Betreuung ja auch, weil du so ein bisschen aus einer, das gesamte System ist ja günstiger. Das heißt, die Arbeitskraft ist auch günstiger und man kann es sich eher leisten, einen höheren Betreuungsgrad zu schaffen. Das Niveau steigt aber natürlich, das heißt, es wird teurer. Zweitens war natürlich das medizinische Niveau in den letzten Jahrzehnten nicht identisch zum europäischen. Die Häuser sind älter, die Geräte sind älter, die Standards sind nicht immer eins zu eins dieselben gewesen. Da hat Indien aber inzwischen massiv aufgeholt in allen Bereichen. Man kriegt es ja nun auch immer mehr medial mit, was so allgemein das Leben angeht. Das heißt, mit Optimierung geht natürlich auch eine Optimierung der Arbeitsabläufe einher. Und gleichzeitig ist es ein super junges Land mit einem wahnsinnigen Bevölkerungswachstum. Die Pflege ist da auch ein interessanter, anspruchsvoller Beruf, den viele gerne machen möchten. Das heißt, tatsächlich gehen sie da auch aktiv in die Ausbildung und dann gibt es einfach nicht genug Jobs. Also eigentlich eine relativ logische Herleitung aus diesen zwei Faktoren. Viele Leute, die reinkommen in den Markt und gleichzeitig eine Optimierung des bestehenden Systems.
Einer eurer möglichen Kunden, den Joachim Puls von der Universitätsklinik in Hamburg, UKE, der war in einer der letzten Episoden zu Gast und wir hatten über genau dieses Thema gesprochen und wir wollen ihn jetzt mal hier zu Wort kommen lassen mit einem Statement, über das wir danach nochmal genauer sprechen.
Ich bin gespannt.
Bei uns ist das so, wenn man in Deutschland in der Pflege arbeiten möchte mit einer richtigen Anerkennung, dann muss man was mitbringen. Also man muss eine Berufsausbildung oder ein Studium mitbringen, egal aus welchem Land, also innerhalb der EU, aber auch aus den Drittstaaten.
Und das gibt es da auch überall.
Und das gibt es, genau. Und das gibt es anders, als die Kollegen gerade so für den Koch genannt hatte. Also das gibt es in den anderen Ländern. Nehmen wir das Land Philippinen beispielsweise. Da findet eine Pflegeausbildung tatsächlich auch auf Hochschulniveau jetzt schon statt. Also schon viele Jahre. Es ist ein Bachelorabschluss. Die sind sehr anglophil da ja auch, so auch von der Sprache und so weiter. Und auch das System ist dem sehr ähnlich. Es gilt auch für Brasilien, ein Land, wo wir rekrutieren, oder auch Indien nenne ich jetzt nochmal. Ne? Es ist mal ganz wichtig, nur weil die einen Bachelor haben, sage ich jetzt mal so, heißt das jetzt erstmal auch noch nichts. Ne? Das gibt so Recruiting-Organisationen, die sagen, weil die sind alle super ausgebildet, die haben ja einen Bachelor. Sag ich ja, Moment, den muss man ja auch mit Inhalt füllen. Also es geht ja dann auch um die Fundierung. Was ist da wirklich drin bei dem Lernen? Aber das ist, also von da ist das relativ einfach. Die haben, bringen irgendwas mit, eine Qualifikation. Es wird hier geprüft, was fehlt noch an Zusatzqualifikation, an zusätzlichem Wissen, um dann auch hier die deutsche Berufsanerkennung zu bekommen. Und das wird dann in diesem Rekrutierungsverfahren dann hier vor Ort dann versucht auszugleichen.
Wie macht ihr das, dass ihr sozusagen die Vor-Ort-Qualifizierung so macht, dass Joachim Pröll sagen würde, da brauchen wir nichts auszugleichen? Die Personen, die ihr dort vorschlagt oder die ihr dorthin vermitteln möchtet, die könnte man ja 1:1 einsetzen. Sprachlich, kulturell, fachlich.
Ja, genau. Ich glaube, es gibt, du hast genau die drei Punkte eigentlich angesprochen, unterschiedliche Dinge, die man dazu sagen muss. Das eine, der Abschluss, da hat er völlig recht, ist natürlich erstmal, das gilt am Ende genauso für ein Sprachzertifikat auch. Ein Zertifikat ist gar nichts wert, wenn man nicht irgendwie fundiert untermauern kann, dass man es auch tatsächlich mit Inhalt füllen kann, so wie er gesagt hat. Nun ist tatsächlich nach relativ einhelliger Meinung, ich habe wirklich mit vielen, vielen Menschen gesprochen und es sind ja auch doch eine ganze Menge Inder inzwischen im Pflegebereich in Deutschland angekommen, die inhaltliche Qualifikation, die mitbringen, in der Regel auf einem sehr hohen Niveau, wenn sie zusätzlich sogar noch Arbeitserfahrung haben, natürlich noch besser. Also das ist schon im Vergleich, auch im internationalen Vergleich, etwas, womit man sich nicht verstecken muss. Deswegen stimmt aus meiner Sicht schon, was ich auch eben schon gesagt habe, die haben eine sehr gute Ausbildung in Indien. Jetzt mal völlig unabhängig, ob da am Ende ein Bachelor rauskommt oder nicht. Das zweite ist dann die konkrete Vorbereitung für das, was in Deutschland tatsächlich im Arbeitsalltag gefordert ist. Da gibt es ja aktuell den wunderbaren und aus meiner Sicht absolut schwachsinnigen Prozess, dass man sich nochmal beruflich anerkennen lassen muss. Das heißt also, man kann nicht direkt in das Visa-Verfahren starten, sondern man muss zunächst den sogenannten Defizitbescheid beantragen. Das ist aus meiner Sicht fast schon menschenverachtend vom Wording her, weil da kommt jemand mit einer Ausbildung, mit Berufserfahrung, hat genauso mit kranken Menschen in einem Krankenhaus in der Pflege gearbeitet. Übrigens in fast jedem Land dieser Welt dürfen die Menschen mehr als bei uns in Deutschland in ihrem Beruf machen. Und wir als Deutsche stellen uns dann hin und sagen nicht, wow, super, toll, dass du kommen willst. Wir brauchen dich unbedingt. Herzlichen Dank, herzlich willkommen. Wir sind übrigens Deutschland. Wir freuen uns, dass du da bist. So funktioniert alles. Wie können wir dir noch helfen? Nein, du bekommst ein mehrseitiges Schreiben, auf dem Fettdefizitbescheid oben drauf steht und detailliert aufgegliedert wird, dass du irgendwie das deutsche Handbuch zur Hygiene noch nicht auswendig gelernt hast. So, jetzt könnte man sagen, okay, klar, wir Deutschen sind insbesondere, was sowas angeht, natürlich besonders picky und unsere Hygiene ist bestimmt noch mal besser als die in Indien. Das stimmt wahrscheinlich auch. Aber trotzdem haben die ja in der Pflege, in einem Krankenhaus, mit Menschen in einem gewissen Standard gearbeitet. Und da ist eben dann die Frage, die ich mir stelle, ist das so wahnsinnig sinnvoll, dass man dann sagt, nee, ihr könnt nicht direkt voll anerkannt arbeiten, sondern ihr müsst erstmal hierher kommen und noch einen Anerkennungskurs machen oder eine Prüfung ablegen, in der ihr darlegt, dass ihr das alles könnt. Wenn doch eigentlich ein Arbeitgeber hier schon eine Auswahl getroffen hat, gesagt hat, jo, dich nehme ich, weil ich brauche dich und ich glaube, du kannst den Job machen und vielleicht fehlen da ein, zwei Sachen, aber die bringen wir dir schon bei, weil vermutlich hat ein deutsches Universitätsklinikum wenig Interesse daran, dass da jemand an Patienten arbeitet, der den Job am Ende nicht machen kann. Dafür gibt es dann ja auch eine Probezeit und solche Dinge.
Die Personen aus Indien, die ihr sucht, findet, qualifiziert und dann vermittelt. Herr Prülz und seine Kollegen an anderen Kliniken, machen die da 1:1 den Haken dran oder kommt dann dieses mehrseitige Defizit schreiben, dann immer noch, wo dann hier nachqualifiziert werden muss?
Das kommt immer. Das kommt aus meiner Sicht in 99,x% der Fälle, zumindest weiß ich nichts Gegenteiliges, für Menschen, die von außerhalb der EU kommen. Also eigentlich hat man nur, wenn man aus innerhalb der EU kommt mit einem Abschluss in der Pflege, die Chance auf volle Anerkennung. Wenn man aus einem Drittland kommt, dann habe ich zumindest noch von keinem Fall gehört, wo es vollständig anerkannt wurde, sondern es gibt immer einen Defizitbescheid. Und selbst wenn dieser Defizitbescheid nur eine Stunde in einem Fachbereich wäre, muss man halt erst nachweisen, dass man die nachgeholt hat oder eben diese Kenntnisprüfung ablegen. Also es gibt zwei Wege, wie man anerkannt werden kann. Entweder über einen Anpassungslehrgang, das heißt, der Arbeitgeber muss organisieren, dass man exakt die Stunden, die Themenbereiche, die fehlen, nacharbeitet, das dann nachweisen und dann ist man anerkannt. Oder man kann eine standardisierte Prüfung ablegen, quasi ein Examen nochmal. Das ist dann für alle gleich. Das heißt, das wählen immer mehr, inzwischen glaube ich die deutliche Mehrheit der Arbeitgeber, weil man darauf dann eben mit einem standardisierten Vorbereitungskurs einfach nochmal eingehen kann und dann können die alle zum gleichen Zeitpunkt in ihren jeweiligen Kohorten dieses Examen ablegen. Das müssen also auch unsere Kandidaten.
Also ihr habt euch entschieden, so eine Art Grundqualifizierung in Indien zu machen, in dem Setup, den du eben beschrieben hast. Dann aber eben die finale, letztendliche Qualifizierung, die letzten 5% oder so, um das Defizit, um den Begriff mal aufzugreifen, um diese Lücke zu schließen. Das ist dann Sache hier der entsprechenden Einrichtung des Unternehmens, bei der die Person dann arbeiten wird. Ist das so richtig?
Jein, genau. Also der aktuelle Marktstandard ist, dass eigentlich die Kandidaten, zumindest nach allem, was ich weiß, im Ausland gar nicht qualifiziert werden. Ich kenne zumindest keine Agentur, die im Ausland eine Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung macht oder gar Anpassungslehrgänge, kenne ich jetzt persönlich nicht. Ich kenne auch kein deutsches Krankenhaus, das selber rekrutiert und sowas im Ausland macht. Das heißt also, aktuell ist aus meiner Sicht der Marktstandard, man holt die Leute mit einer Sprachqualifikation und das war's hierher. Und dann ist der Arbeitgeber verantwortlich dafür, diese Kenntnisprüfung oder eben den Anpassungslehrgang zu organisieren, inklusive der Vorbereitung darauf. Woran wir jetzt arbeiten, ist genau das zu ändern, nämlich die Qualifikation schon im Ausland hinzubekommen. Das ist übrigens auch eine gewisse Fehlincentivierung. Aktuell gibt es diese Bildungsgutscheine von der Arbeitsagentur dafür, dass man diese Anpassungslehrgänge oder Kenntnisprüfungen macht. Das heißt, der Arbeitgeber kriegt Geld dafür, dass er seine Leute hier in diese Lehrgänge schickt. Und da gibt es eine ganze Industrie drumherum, die aus meiner Sicht eigentlich nicht existieren können sollte, weil das kann man viel besser strukturieren. Und dass das in Deutschland stattfindet, ist teuer, dauert zu lange, verhindert, dass die Leute in den Berufsalltag einsteigen können. Das kann man auch im Herkunftsland machen. Das heißt, wir arbeiten jetzt daran, tatsächlich diese Kenntnisprüfung mindestens abschließend vorzubereiten in Indien, damit die hierher kommen können und direkt in die Prüfung gehen können. Das wird bei voller Transparenz noch ein paar Monate dauern, bis wir das hinbekommen haben, weil man da natürlich viel auch bürokratisch arbeiten muss, dass das anerkannt ist. Vielleicht schaffen wir es sogar, die Prüfung schon im Ausland abzulegen. Das ist aber dann sozusagen der Königsweg. Da weiß ich noch nicht, ob wir so weit tatsächlich kommen können. Das ist aber das Ziel, was wir machen. Und wie gesagt, da glaube ich, sind wir auch schon anders, weil das macht meines Wissens nach keiner. Wir machen eine inhaltliche Crashkurs, nennen wir das, Vorbereitung auf den Pflegealltag. Also wir exerzieren einmal so die typischen Arbeitsabläufe, die Themenfelder durch und sorgen dafür, dass die Leute zumindest ein deutlich besseres, nochmal praktisches Verständnis von Leben und Arbeiten in Deutschland haben, weil wir eben den Vorteil mit unserem Partner vor Ort haben. Wir können Krankenbetten hinstellen, wir haben da Mannequins, an denen man üben kann. Wir können Geräte zur Verfügung stellen, sodass wir Theorie und Praxis tatsächlich bei uns in den Internaten proben können.
Der Recruiting-Prozess, also die Welt der ja Suche finden, identifizieren, gewinnen von Menschen, scheint ja dort ein bisschen anders zu sein als hier, weil dort ein Überangebot an engagierten, qualifizierten Pflegepersönlichkeiten ist. Wie wählt ihr aus, wer in euer Programm als potenzieller Kunde, den ihr dann nach Deutschland vermitteln möchtet, ja, wer darf durch euch vermittelt werden? Als, ja, vielleicht nicht Kunde, sondern als Kandidat.
Ja, das ist richtig, genau. Das hätte ich sonst jetzt einmal korrigiert. Wir arbeiten ja nach den Maßgaben des Gütesiegels Faire Anwerbung. Das ist ein Siegel vom Gesundheitsministerium, das sicherstellen soll, dass ethisch-moralisch einwandfrei rekrutiert wird, was auch von der Grundidee her, glaube ich, nicht verkehrt ist, weil gerade eben in einigen dieser Drittstaaten doch eine ganze Menge Schindluder getrieben wird von Leuten, die eigentlich mit sowas nichts zu tun haben sollten. Insofern ist es gut, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut. Und vor allem stellt es eben auch sicher, dass die Kandidaten nichts zahlen für den Prozess. Also für die Kandidaten ist das Recruiting komplett kostenfrei. Und jetzt ist bei uns die zweite Besonderheit, dadurch, dass wir die Sprachausbildung auf unser Risiko machen, also das gesamte Ausbildungsrisiko tatsächlich übernehmen und unsere Kandidaten erst Arbeitgebern hier in Deutschland vorstellen, wenn sie das B2-Niveau erreicht haben. Das ist deutlich anders von dem, was andere machen. Die machen nämlich am Anfang eine Vermittlung der Kandidaten, bevor sie überhaupt in die Sprachschule gegangen sind. Und dann muss der Arbeitgeber hoffen, dass die auch bei der Stange bleiben, dass das klappt, dass die ein Sprachtalent haben, dass da nicht irgendwas dazwischen kommt und irgendwie 12 bis 18 Monate kommt vielleicht irgendwann irgendwie und irgendwo mal jemand an. Aber es kann eine ganze Menge schiefgehen zwischendurch. Das heißt, wir machen in der Vorauswahl natürlich nochmal einen sehr viel genaueren Check bei den Kandidaten, ob sie tatsächlich wirklich verstehen, auf was sie sich da einlassen, ob sie das wirklich möchten, ob sie das aus freien Stücken machen, weil wir glauben, nur dann kann man auch die Sprache erfolgreich lernen und mit der entsprechenden Motivation und auch der Zufriedenheit mit sich selbst hier ankommen, in der Chance dann auch vernünftig sich zu integrieren und wirklich ankommen zu können. Das heißt also, wir prüfen diese Motivation sehr, sehr genau ab. Wir prüfen die Qualifikationen auf rein sachlicher Ebene einmal, damit wir da nicht später im Anerkennungsverfahren oder im Visa-Verfahren noch irgendwelche Schwierigkeiten entdecken, die man schon 10 Monate vorher hätte sehen können. Und wir prüfen dann natürlich auch so ein bisschen die Grundvoraussetzungen. Da kann man mit 1-2 Testverfahren relativ schnell eruieren, ob das stimmt oder nicht, ob die Leute so ein gewisses Sprachtalent haben. Dann nehmen wir sie auf in unsere Sprachschule und da machen wir tatsächlich wöchentlich Tests. Also das heißt, wenn Leute dann doch vielleicht nicht so ein ganz ausgeprägtes Sprachtalent mitbringen oder aber vielleicht die Motivation doch nicht so hoch ist, wie sie es am Anfang mal versprochen haben, weil es ja auf unsere Kappe geht, prüfen wir sie auch raus tatsächlich. Also es ist eine relativ harte Tür bei uns, weil wir aber eben auch sicherstellen wollen, dass die Kandidaten, die am Ende mit B2 rauskommen und die wir vorstellen, diejenigen sind, wo wir sagen, okay, die nimmt auch einen Arbeitgeber, weil die können wirklich Deutsch, die sind wirklich motiviert, die erfüllen alle Voraussetzungen.
Mach's mal konkret. Also macht ihr die Ansprache oder ja, läuft das über ja, digitale Anzeigen, die ihr schaltet? Sprecht ihr Leute persönlich an in irgendwelchen Organisationen? Läuft es über Social Media? Wie kriegt ihr sozusagen die Leads zu den Kandidaten, mit denen ihr dann ich vermute mal persönlichen Gesprächen oder Videogesprächen, Online-Tests. Also wie läuft das konkret ab, dieses Auswählen?
Die volle Palette tatsächlich von dem, was du genannt hast. Also wir haben ja so ein bisschen den unfairen Vorteil, dadurch, dass unsere Partner zahlreiche Krankenhäuser und auch Nursing Colleges haben, dass wir da aus einem eigenen Kandidatenpool schon mal ein bisschen schöpfen können. Das heißt also Leute, die da sagen, sie hätten Interesse ins Ausland zu gehen, die können wir direkt mit abholen. Und durch deren Vernetzung wiederum im indischen Gesundheitswesen hat sich natürlich jetzt relativ schnell das Wort verbreitet, dass man bei uns eben diese Vorbereitung für den Weg nach Deutschland machen kann. Das heißt, wir kriegen auch von zahlreichen Partnern quer im Land verteilt Hinweise auf Kandidaten. Wir machen Recruiting-Events, also so Recruiting-Seminare an zahlreichen Standorten quer durchs Land, also In-Persona-Events. Ich habe einmal so ein Foto bekommen, da waren, glaube ich, ungefähr 10.000 Leute in so einer Halle gefühlt. Das war völlig absurd. Also es war wirklich verrückt, was man da gesehen hat. Wir kommen da dann auch immer mit einem großen Team, damit es direkt einen Raum nebenan gibt, wo die wirklichen Interessenten in Interviews gehen können. Die müssen ihre Dokumente vorlegen, sodass wir prüfen können, ob sie die Voraussetzungen überhaupt fachlich erfüllen. Die müssen dann mit uns so ein bisschen 10, 15 Minuten mal sprechen, dass wir so einen ersten Eindruck gewinnen. Und dann kann es konkreter werden. Wir machen aber auch ganz klassisch Social Media. Ganz viel läuft über WhatsApp zum Beispiel in Indien. Da kann man auch Werbung schalten. Und dann ist es auch relativ schnell Word of Mouth. Also ganz faszinierend in Ländern wie in Indien, wenn man sich da einmal diese Marke aufgebaut hat. Und ich glaube, das, was wir machen, hat tatsächlich eine ganze Menge Hand und Fuß, vor allem im Vergleich zu dem, was da sonst so für, teilweise kann man es nicht anders sagen, Halunken unterwegs sind. Es spricht es sich natürlich schnell rum, wenn das eine professionelle Organisation ist, ein zuverlässiges Verfahren, am Ende auch Jobs bei rauskommen. Und dann ist das wie so ein, ja, wie so ein Lauffeuer, das sich verbreitet. Das hilft dann natürlich auch irgendwann.
Kannst du uns mal so ein Gefühl dafür geben, so eine Art Pitch, nenne es Elevator-Pitch oder Verkaufspitch, den du dann in Richtung eurer, ja, ich sag mal, Kunden hier machst? Also die, die dann eure Kandidaten übernehmen. Also ja. Mach das mal in einer Minute 30. Ich sag, warum sollte ein Krankenhaus, eine Pflegeeinrichtung Kandidaten von euch nehmen?
Ich hoffe, so lange brauche ich gar nicht. Tatsächlich sind es wenige Punkte, die ich anspreche. Das erste ist, unsere Kandidaten sprechen tatsächlich Deutsch, weil wir eben das Ausbildungsrisiko übernehmen. Wir stellen sie mit B2 vor. Wir machen unseren Sprachunterricht im Internatsbetrieb, aktuell an 2 Standorten, ab April dann sogar in 3 Standorten quer durch Indien verteilt. Wir haben muttersprachliche Deutschlehrer, also Menschen, die Deutsch als Fremdsprache wirklich mit einer abgeschlossenen Ausbildung und auch schon mit vielen Jahren Berufserfahrung mitbringen und unterrichten. Das heißt, unsere Kandidaten lernen von Anfang an die richtige Aussprache, die richtige Grammatik. Und können am Ende tatsächlich wirklich sehr, sehr gutes Deutsch sprechen. Dann erst stellen wir sie vor. Die Interviews finden auf Deutsch statt. Das heißt, Arbeitgeber können entweder vor Ort in Indien mit den Kandidaten sprechen oder per Video mit den Kandidaten sprechen. Hinzu kommt die, aus meiner Sicht, Herr Prölz mag es dann nochmal kommentieren, aber sehr, sehr gute Grundlage in der Ausbildung, die Kandidaten mitbringen. Die Defizitbescheide liegen hierbei, für alle, die da tiefer im Thema drin sind, so 400 bis 600 Stunden, die Kandidaten aus Indien mitbringen. Das ist eigentlich eine ganz gute Zahl. Wir arbeiten daran, die Kenntnisprüfung auch in Indien schon vorzubereiten, haben aber Stand jetzt auch schon einen allgemeinen Vorbereitungskurs, den wir anbieten für die Kandidaten. Und demnach müssen Arbeitgeber auch eben kein Geld vorab zahlen, bevor Kandidaten überhaupt die Ausbildung gestartet haben, spielen also nicht Bank für irgendeine Agentur, sondern wählen die Kandidaten wirklich erst aus, wenn sie fertig sind. Und dann bieten wir nochmal eine 6-monatige Garantie, no questions asked. Das heißt also, bis zu 6 Monate nach Berufsanfang gibt es tatsächlich auch das volle Geld zurück oder Ersatzkandidaten, wenn doch mal was schiefgegangen sein sollte.
Also das war in der Tat weniger als 1:30 und volle Geld zurück, ungefähr Größenordnung. Was muss ein Pflegeheim, ein Krankenhaus für einen Kandidaten bezahlen? Gibt es da eine Größenordnung oder eine Range, in der das liegt?
Also es stand schon mal in der Presse, insofern würde ich das jetzt genauso formulieren. Es ist ein 5-stelliger Betrag, wenn auch ein niedriger 5-stelliger Betrag. Der fällt aber an für tatsächlich die Qualität der Ausbildung und all die Arbeit, die wir machen. Man muss dazu sagen, wir bieten ja das Rundum-Sorglos-Paket. Also es endet quasi nicht mit der Ausbildung, sondern wir organisieren den Defizitbescheid, das Visum, wir buchen die Flüge, wir helfen mit Versicherungen, Kontoeröffnung, SIM-Karte. Wir holen die Leute im Zweifel auch vom Flughafen ab, zeigen ihnen ihre neue Wohnung. Wir organisieren auch Wohnraum, wenn das gewünscht ist und eine Herausforderung ist. Wir sind auch weiterhin immer da. Also wir haben jetzt nicht irgendwie so ein Verständnis von wegen, wir setzen da jemanden an der Türschwelle ab und sagen, ciao, alles Gute, sondern das sind ja Menschen und wir haben mit diesen Menschen irgendwie ein Jahr sehr intensiv zusammen gelebt, gearbeitet, gelernt, uns gefreut, dass sie einen neuen Lebensstart in Deutschland organisiert bekommen haben. Und dann lassen wir sie natürlich nicht plötzlich alleine, sondern wenn die anrufen, sind wir da, 24/7. weil sicherlich noch eine ganze Menge Themen auch später aufkommen. Wir haben eine immer größer werdende Community, das hilft natürlich auch von Menschen, die schon hier sind, die dann ihre Erfahrungen teilen können. Also da bieten wir auch nochmal eine ganze Menge, dass das on top kommt auf die reine Ausbildung.
Immer größer werdende Community ist ein schönes Stichwort. Kannst du mal Zahlen sagen, wie viele Personen habt ihr schon vermittelt? Wie viel vermittelt man so pro Jahr? Was ist da eure Zielgröße in der mittelfristigen Perspektive?
Ja, also wir sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir um die 100 Kandidaten pro Monat mit einer abgeschlossenen Ausbildung zur Verfügung haben, jeden Monat wieder. Das heißt, das sind demnach nach Adam Riese 1200 ungefähr pro Jahr. Tendenz steigend. Wie gesagt, aktuell 2 Sprachschulen, eine in Mysore im Süden Indiens, eine bei Delhi. Wir machen jetzt eine 3. im April auf, die im Nordosten, in Chandigarh wahrscheinlich sein wird, und arbeiten auch schon an der 4. Das heißt also, der Kandidatenpool wächst stetig und wir glauben, dass der Bedarf im deutschen Markt auch dafür noch deutlich ausreichend ist. Wir sehen aber einfach, dass sowohl die Nachfrage auf Kandidatenseite für das, was wir anbieten im Vergleich zu den Alternativen, die sie haben, sehr attraktiv ist, als auch in logischer Konsequenz natürlich auf der Abnehmerseite hier in Deutschland das Feedback, das wir bekommen, wahnsinnig positiv ist. Ich habe jetzt allein in den letzten Wochen sehr, sehr häufig immer wieder gesagt bekommen, das, was wir machen, ist absolut einzigartig. Insofern scheinen wir da auf dem richtigen Weg zu sein.
Wir wechseln mal die Branche und überlegen mal, ob diese Blaupause, die ihr da im Bereich Pflege erfolgreich etabliert, ob die vielleicht auch taugt, um in anderen Branchen dieses Modell zum Fliegen zu bringen. Und ein Bereich, wo ein ähnliches Thema ist, ist der ganze Bereich, ich sag mal, Gastronomie, Hotellerie. Da war vor ziemlich exakt 2 Jahren Humaira Amiri bei mir zu Gast, die ein absoluter Gastro- und Hotelprofi ist, ist auch in entsprechendem Think Tank jetzt engagiert. Und mit der habe ich genau über dieses Thema gesprochen. Und wir hören mal rein, was die zum Thema Gastronomie gesagt hat.
Letztendlich jetzt für uns mal aus der Praxis geredet. Ja, also wir brauchen Fachkräfte. Der deutsche Markt gibt diese Bewerber aktuell einfach nicht her. Es erfolgen kaum Bewerbungen auf Stellenanzeigen und das geht der kompletten Branche so. Was tut man? Man sucht erstmal im europäischen Umfeld. Auch dort gibt es zwar einfachere Visumprozesse beziehungsweise keine Visumprozesse, sondern die können direkt her und auch hier arbeiten. Die brauchen dann aber einen Wohnort und eine Unterkunft, aber haben halt meist keine Deutschkenntnisse. Und da hapert es teilweise auch an der Unternehmenskultur bei vielen in der Branche, die einfach noch nicht komplett auf Englisch umgestellt haben oder diese Möglichkeit nicht anbieten können. Und dann guckt man sich natürlich auch um, okay, welche weitere Bewerbungsländer gibt es? Bevorzugte Länder kommen für uns, für die Branche Hotellerie, Gastronomie nicht unbedingt in Frage, weil wir auch dort einfach unterschiedliche Anforderungen haben, auch gehaltstechnisch, die nicht besonders anreizend sind. Dann gucken wir uns an, welche Länder kommen in Frage. Das sind die Drittländer. Indonesien, hauptsächlich Asien, Indonesien, die Philippinen zum Beispiel, Vietnam. Das sind Länder, wo die Bewerber in Frage kommen. Dort kann man wunderbar rekrutieren. Dann hapert es aber letztendlich an den bürokratischen Voraussetzungen. Ein Koch zum Beispiel aus Indonesien braucht eine anerkannte Ausbildung, die in Deutschland anerkannt ist, und diese Form gibt es nicht im Ausland. Das heißt, dieser Koch müsste entweder ein duales Studium hinter sich gebracht haben oder studiert haben, damit er überhaupt in diese Visumprozesse reinkommt, und das entspricht nicht der Realität.
Entspricht nicht der Realität. Habt ihr schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht, euer Modell mal in den Bereich Gastronomie hineinzutragen?
Ja, tatsächlich sehr intensiv. Also zum einen das noch spannendere Feld aus meiner Sicht Kita-Erzieher. Da starten wir jetzt ganz konkret. Das heißt also, sollten deine Zuhörerinnen und Zuhörer an sowas Interesse haben, können wir schon ganz konkret darüber sprechen. Ich spreche allerdings auch mit einer ganzen Menge Leute in anderen Bereichen. Gastro ist ein wesentliches Thema. Und jetzt kommt aber die Krux. All das, was sie gerade gesagt hat, kriegt man hin. Also bei Köchen, muss ich dazu sagen, ist es sehr besonders. Da gilt häufig so eine Spezialitätenköche-Regelung, die es nochmal ganz besonders tricky macht. Das können wir vielleicht mal ausklammern. Köche sind ein sehr besonderes Feld. Für alle anderen Fachbereiche kriegt man es aber auf jeden Fall hin. Also gerade die Service-Mitarbeiter in der Gastro, auch Bar-Personal und sowas. überhaupt kein Problem. Das heißt, rein administrativ von den Anerkennungen, vom Visa-Verfahren, die kriegt man ins Land. Das geht ruckzuck, das ist überhaupt kein Thema. Die müssen halt die Sprache sprechen. Und das können wir ja bieten. Das ist unser USP. Wir haben phänomenale Sprachschulen mit phänomenalen Sprachlehrern. Und wenn wir einer Pflegekraft so fließendes Deutsch beibringen können, dass wir hatten allein in den letzten 2 Wochen 4 Interviews mit 4 unterschiedlichen Häusern, die alle hinterher gesagt haben, ist ja der Wahnsinn. Ich würde mir wünschen, alle Kandidaten sind so, die können ja Deutsch. Dann kann das die Servicekraft ja ganz genauso lernen. Das heißt, das kriegt man hin. Jetzt ist aber der Unterschied: In der Pflege haben die Leute verstanden, dass sie im Ausland rekrutieren müssen und dass das natürlich nicht vom Himmel fällt, sondern das kostet ja Geld. Also das, was wir machen, gerade das, was wir machen, auch im Vergleich zu dem, was andere machen, ist halt einfach teuer, weil ich habe muttersprachliche Deutschlehrer, ich baue da neue Internate und Schulen, ich kümmere mich um den ganzen administrativen Prozess, ich begleite die Leute auch hier in Deutschland, das kostet ja alles Geld. Das kann ich nicht out of the goodness of my heart machen, also vielleicht irgendwann dann auch gerne, aber Stand heute zumindest nicht. Insofern muss man dafür bezahlen. So, und in der Pflege funktioniert der Dreisatz relativ einfach. Wenn man keine Pflegekraft hat, ist zumindest in einem Krankenhaus in der Regel irgendwas zwischen 70 bis 100.000 Euro, die da pro Jahr flöten gehen. Einfach nur, weil die Stelle nicht besetzt ist, das Bett nicht auf ist. Da kann man eine niedrige 5-stellige Vermittlungsprovision, glaube ich, völlig problemlos für rechtfertigen. Bei Kitas übrigens ähnlich, da ist es schon ein bisschen schwieriger. Da hat man dann ja häufig mit so kirchlichen Trägern zu tun und so. Das finde ich immer ganz witzig. Die sagen dann, ja, aber wir haben ja kein Geld. Da muss ich immer einmal herzlich lachen, weil der Dreisatz gilt da genauso. Also auch deren Geschäftsmodell würde problemlos amortisiert nach wenigen Wochen bis Monaten so eine Vermittlungsprovision rechtfertigen. In der Gastro ist es viel, viel schwieriger, weil man da natürlich häufig auch so kleine Einzelbetriebe hat. Und für den ist es dann schon eine ganz andere Herausforderung, das stemmen zu können. Das heißt, da ist die Frage, ob mit einer gewissen Kreativität vielleicht im Finanzierungsprozess man eine Lösung für auch kleinere Betriebe finden kann. Die größeren könnten es aber auf jeden Fall, also größere Ketten, gerade auch in der Hotellerie zum Beispiel, die hätten da jetzt nicht so das Thema. Da sitzen ja auch Leute, die eigentlich diesen Dreisatz hinbekommen können müssten und zum Ergebnis kommen, ja okay, das ergibt Sinn, dieses Invest zu machen, weil das amortisiert sich sehr schnell. Und da will ich einfach nur die Angst nehmen. Also wir können die Leute top ausbilden, wir können einen Riesenkandidatenpool aufbauen und das Administrative ist dann das geringste Problem.
Wir haben eine schöne Tradition und die Tradition ist, am Ende einer Episode richtet der Gast eine zentrale Botschaft an die Personalwelten, hier in dem Fall die für das Thema personalverantwortlichen Personen in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, ja vielleicht perspektivisch auch Kitas. Was wäre die Botschaft von Fabian Scholz?
Naja, an die Arbeitgebenden relativ einfach. Kommt zu uns, sprecht mit uns, weil wir können tatsächlich Lösungen anbieten, die Hand und Fuß haben. Und bei immer mehr auch jetzt schon von uns nachzuweisenden Partnerinnen und Partnern eben bestätigt werden in der Erfahrung. Für neue Bereiche, sowas wie Gastro, lasst uns schauen, was man individuell zugeschnitten für Lösungen erarbeiten kann. Und an die Politik gerichtet, diese Bürokratie, da haben die Kommentierenden, die wir jetzt ja gerade gehört haben, auch trotzdem recht, kann man radikal reduzieren, weil zumindest in meinem Kopf ist die Logikkette, da ist jemand mit einer Ausbildung, vielleicht sogar Berufserfahrung, da ist auf der anderen Seite ein Arbeitgeber, der sagt, jo, passt und ich würde dich nehmen. Und dann kommt aber der deutsche Staat und sagt nicht, hallo, herzlich willkommen, super, sondern sagt, nö, Folgendes fehlt. Das ist irgendwie, das stimmt vorne und hinten für mich nicht. Da kann man ja irgendwie eine Untergrenze nach unten einziehen, aber ansonsten sollte man doch sagen, ey, super, let's go, wie können wir helfen? Und nicht, oh, anstrengend. Also erstmal bitte das Folgende hier von dir. Das finde ich irgendwie, das ist sehr deutsch und sehr falsch aus meiner Sicht.
In der Vorbereitung bin ich gestolpert über ein schönes Zitat, was wunderbar passt in das, worüber wir gesprochen haben. Das Zitat stammt von Heinrich von Pira, der lange, lange Jahre CEO von Siemens war. Der hat nämlich gesagt, es gibt keine Fachkräfteknappheit, sondern nur eine Knappheit an guten Wegen, sie zu finden. Und ich glaube, wir haben in der letzten halben Stunde erfahren, wie man es schaffen kann, einen Weg zu Arbeitsmärkten zu finden, wo diese Menschen, die wir hier so dringend brauchen, vielleicht sogar im Übermaß vorhanden sind, die dann auch gerne bereit sind, nach Deutschland, nach Europa zu kommen und hier zu arbeiten. Im Sinne von Welcome to Europe, Welcome to Germany. Das war Personalwelten und mein Gast war heute Fabian Scholz. Vielen Dank, Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ganz lieben Dank für die Einladung und das tolle Gespräch, lieber Nick.
Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nicolas Buchs.